SRF 2 Kultur. Dezember 1989. In Rumänien beginnt die Revolution. Rumänien kommt spät. Es ist das letzte Land des ehemaligen Ostblocks, in dem das kommunistische System einstürzt. Polen, Ungarn, die DDR, die Tschechoslowakei, sogar Bulgarien sind schon längst auf dem Weg zur Demokratie. Überall erfolgt die Wende friedlich. In Rumänien fließt Blut. Eine Reihe von Demonstrationen, Unruhen und Kämpfen führt schließlich zum Sturz und zur Hinrichtung des Diktators Ceausescu. Kontext blickt zurück auf die turbulenten Ereignisse vom Dezember 89, beleuchtet den Umgang Rumäniens mit seiner totalitären Vergangenheit und wirft einen Blick auf gegenwärtige Entwicklungen des noch immer zweitärmsten EU-Landes. Sie hören eine Sendung von Marc Lehmann. Angefangen hat alles genau heute, vor 25 Jahren, in der Provinzstadt Timișoara, deutsch Temeswar, im Westen des Landes, und zwar vor der evangelisch-reformierten Kirche. Pfarrer Laszlo Tökes hält hier seit einiger Zeit aufmüpfige Predigten. Als ihn das Regime entfernen will, stellt sich das Volk schützend vor ihn. Noch heute bekommt Gabriela Albert Gänsehaut, wenn sie an den Tag zurückdenkt, an dem sich Rumänien für immer verändert hat.
Da habe ich mich persönlich gefreut, dass ich nicht in der Küche oder vor der Glotze das erfahren habe, sondern dass ich wirklich hier war aus purstem Zufall an dem Abend. Das war ein großes Glück. Hätte mir leid getan, das zu versäumen.
Gabriela Albert, damals 18-jährig, spürt, dass eine Veränderung in der Luft liegt, dass es so nicht weitergehen kann in ihrem Land.
Aber das war so ein Mischgefühl zwischen Angst und freudiger Aufregung. Dass man vielleicht irgendwo mitmacht, wo wichtige Sachen entschieden werden. Man wollte das nicht verpassen, auch wenn man ein Risiko einging.
Nun steht sie 25 Jahre später wieder an diesem Ort in Temeswar vor der reformierten Kirche und lässt in Gedanken die Ereignisse von damals Revue passieren.
Hier begann die Revolution mit einer kleinen Menschenversammlung, die zaghaft anfing zu skandieren. Ich kann mich jetzt nicht so richtig erinnern, was die ersten Sätze waren. Nieder mit dem Kommunismus. Ich glaube, das war doch zwischen so den ersten Sachen, die man wagte auszusprechen.
Die Menschen versammeln sich, weil sie den populären Priester Laszlo Tökes vor der Miliz abschirmen wollen. Tökes, Angehöriger der ungarischen Minderheit, ist dem Regime ein Dorn im Auge. In seinen Gottesdiensten kritisiert er unverhohlen die Zustände in Rumänien. Er spricht offen aus, was andere nur zu denken wagen. Besuch im Büro von Laszlo Tökes. Der Pfarrer, der heute als Abgeordneter im Europaparlament sitzt, erinnert sich. Immer mehr Menschen seien zu ihm in die Kirche gekommen, auch Angehörige anderer Konfessionen und Sprachgruppen.
More and more dissidents come to surface. More and more dared to oppose the situation.
Die Leute hätten allmählich gewagt, aufzubegehren. Keine Selbstverständlichkeit in diesem Klima der Angst.
The situation was so much tensioned in the darkest period of Ceausescu dictatorship.
Ceausescu, der größenwahnsinnige Diktator, der zunächst wegen seiner distanzierten Haltung zu Moskau von der westlichen Politprominenz hofiert wurde, er manövrierte das Land an den Abgrund. Von der Misswirtschaft ausgelaugt, von Misstrauen und Korruption zerfressen, war Rumänien nicht mehr überlebensfähig. Die Menschen kamen ans Ende ihrer Kräfte, an Hunger und Kälte leidend, permanent überwacht und schikaniert von der omnipräsenten Staatssicherheit Securitate. Ohne jegliche Perspektive suchten sie einen Ausweg aus diesem Gefängnisstaat. Das habe ihn angespornt, gegen diese Missstände zu opponieren, sagt Laszlo Tökes.
This motivated us to speak out and to resist and to oppose the regime.
Dem Pfarrer gelingt es, den Widerstand zu organisieren. Zuvor waren im stalinistischen Rumänien sämtliche Ansätze von Opposition von der Securitate mit brutalen Methoden zerschlagen worden. Wer aufmuckte, wurde verhaftet, unter Hausarrest gestellt, gefoltert, zur Auswanderung gedrängt oder ermordet. Für Pfarrer Tökes ist ein Leben in dieser Diktatur nicht länger akzeptabel. Nur schon, um die Menschenwürde nicht zu verlieren, habe er sich auflehnen müssen.
That way of life in an atheist communist dictatorship is unacceptable, and your human dignity tells you that you have to oppose it.
Am 15. Dezember 1989 sollen Tökesch und seine schwangere Frau aus Temeswar abtransportiert werden. Doch die kleine Gruppe Protestierender, die vor seiner Kirche Wache hält, wächst innerhalb Stunden zu einer stattlichen Menschenmenge an, die der Miliz erfolgreich Widerstand leistet. Die Kundgebungen verlagern sich ins Stadtzentrum, wo schließlich über 200.000 das Ende der Diktatur fordern. Das Regime weiß sich nur mit Gewalt zu helfen. Es erteilt Schießbefehl, die Sicherheitskräfte feuern in die Menge und töten 40 Menschen. Doch das hat die Leute in ihrer Haltung nur bestärkt, nicht nachzugeben. Der Geist ist nun aus der Flasche, die Revolution nicht mehr aufzuhalten. Der Funke springt auf andere Städte über. Die Demonstranten skandieren, heute in Temeswar, morgen im ganzen Land. Nun fängt auch die Hauptstadt Bukarest Feuer. Vor dem Parteigebäude der Kommunisten protestieren immer mehr Menschen. Sie verlangen Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, Demokratie. Der Schriftsteller Peter Schrager ist von Anfang an dabei.
Heute in Temeswar, morgen im ganzen Land, haben wir die Losung als Bukarester übernommen. Also es war auch in Bukarest und das war ein Meilenstein für den Anfang dieser Revolution.
Denn hätten die Leute in der Hauptstadt nicht in den Protest eingestimmt, wäre die Revolution wohl kaum zur Entfaltung gekommen. Innerhalb kürzester Zeit versammeln sich auch in Bukarest Hunderttausende.
Damals war es so ein Überschwang an Freude, nachdem wir sahen, was es in Temeswar war. Es war ein Überschwall von Enthusiasmus, von Hoffnung.
Ceausescu versucht noch einmal mit einer Ansprache die Gemüter zu beruhigen, beschwört die Einheit Rumäniens und verspricht in seiner Verzweiflung eine allgemeine Lohnerhöhung. Doch realitätsfremd wie er ist, verkennt er die Stimmung. Der Diktator wird niedergeschrien und muss flüchten. Das Bild, wie er mit dem Helikopter vom Dach seiner Parteizentrale abhebt, geht um die Welt. Ceausescu und seine nicht minder despotische Frau Elena werden auf der Flucht von ihren eigenen Sicherheitsleuten gestellt, in einem Schnellprozess abgeurteilt und am Weihnachtstag hingerichtet. In Bukarest herrscht derweil noch immer das Chaos. Die Nachrichtenlage ist unübersichtlich. Viele Falschinformationen und Gerüchte machen die Runde.
Also es war ein vollkommenes Wirrwarr in unserem Kopf, was eigentlich geschieht.
Sagt Peter Schrager. Niemand habe gewusst, wie er eigentlich das Sagen hatte. Auch in Bukarest kommt es zu Schusswechseln. Wer bewaffnet ist, feuert drauf los, ohne zu wissen, wer Freund und wer Feind ist. Die Securitate bäumt sich ein letztes Mal auf und schießt in die Menge. Manche nutzen die unübersichtliche Lage, um persönliche Rechnungen zu begleichen. Die Bilanz? Über 1000 Tote.
Und jetzt, nach Jahren, wissen wir auch nicht sehr viel mehr, wer eigentlich in wen geschossen hat, wer was getan hat.
Das Interesse an der Aufarbeitung der Ereignisse vom Dezember 1989 war von Anfang an gering und ist es bis heute geblieben. Der rumäniendeutsche Journalist und Autor Herbert Grünwald sagt es so.
Es gab keine Mehrheit, die Aufklärung der kommunistischen Vergangenheit in Rumänien gewollt hat.
Denn viele der Mächtigen, die seit dem spektakulären Umsturz an den Schalthebeln sitzen, rekrutieren sich aus den Reihen des Ceausescu-Apparats. Die alten Kader und ihre Nachkommen haben nicht das geringste Interesse daran, dass die Wahrheit ans Licht kommt.
Tatsache ist, dass wir ja schon gleich nach der Wende die Ex-Kommunisten hatten, die die stärkste Kraft gebildet haben. Durch Manipulation der Medien, Manipulation der Wahlen. Trotzdem hatten sie also ganz viel Unterstützung in der Bevölkerung.
Grünwalds Eindruck wird vom Doyen der rumänischen Geschichtsschreibung bestätigt. Den meisten Leuten habe es genügt, dass Ceausescu weg war, sagt Neagu Juvara. Ihnen war es deshalb egal, dass sich sogleich die Apparatschiks aus der zweiten Reihe, nicht minder üble Genossen, an die Spitze hieften.
Opinia publică nu și-a dat seama când a văzut venind eșalonul 2.
Unmittelbar nach Ceausescus Hinrichtung gelang es einer Gruppe um Ion Iliescu, die Macht zu übernehmen. Iliescu war lange eine wichtige Figur im Ceausescu-Apparat, fiel dann aber beim Diktator in Ungnade. Nach dessen Abgang nutzte Iliescu mit der Unterstützung der Securitate die Gunst der Stunde. Historiker Juvara, einen zwischen 8- und 90-jähriger Mann mit wachem Geist, er geht davon aus, dass Agenten der Securitate, welche rasch die Seite wechselten, den Schießbefehl während der Revolutionswirren erteilten, um gegen vermeintliche Terroristen vorzugehen und so die Machtübernahme Iliescus als legitim erscheinen zu lassen.
Spune ți-le chestia asta, că în decembrie 89 s-a inventat că sunt niște teroriști ai lui Ceaușescu care...
Bis heute sei es zu keinem Prozess gekommen, weder gegen Iliescu, der später zweimal zum Staatspräsidenten gewählt wurde, noch gegen irgendeinen Securitate-Offizier. Die alten Seilschaften hätten dies systematisch zu verhindern gewusst. Außerdem schützt das weit verbreitete Obrigkeitsdenken die Täter. Verbrechen werden entschuldigt, eine Entgiftung der Gesellschaft ist so kaum möglich. Warum ist das so? Bei der gigantischen Opferzahl, welche die Diktatur gefordert hat, müsste es doch ein Interesse an der Aufarbeitung der Repressionsgeschichte geben. Der ehemalige Bürgerrechtler Radu Filipescu sagt, die Täter seien viel besser organisiert als die Opfer.
There are more people who were, let's say, involved in the party structures, in the Securitate structures, networks, who are more united.
Die Anliegen der Opfer seien zu heterogen, sagt Filipescu, der die Kulturzeitschrift Revista 22 herausgibt. Die Täter hingegen hätten ein gemeinsames Anliegen, nämlich zu verhindern, dass die dunklen Kapitel ans Licht kommen. Das schweiße zusammen. Außerdem, zu viele waren in irgendeiner Form Teil dieses Spitzelsystems. Nicht unbedingt aus Überzeugung, sie wurden quasi mit in diese Kollektivschuld hineingezogen und wollen nun nicht, dass ihre Rolle ans Licht kommt. Gewiss, es gibt eine Behörde, die sich mit der Vergangenheitsaufarbeitung befasst. Sie soll ehemalige Spitzel und Agenten entlarven und sie vor Gericht bringen. Allein die Behörde ist ein zahnloser Tiger mit wenig Kompetenzen und wird durch politische Interventionen laufend behindert. Kommt dazu, dass viele Akten fehlen. Die Abläufe sind nur unvollständig dokumentiert. In der unübersichtlichen Wendezeit war es ein leichtes, Papiere verschwinden zu lassen. Niemand hatte die Übersicht und Kontrolle. Der unvollständige Aktenbestand mache eine seriöse Aufarbeitung heute fast unmöglich, sagt der Schriftsteller Mircea Dinescu im Gespräch.
Mulți dintre polițienii noștri și-au luat acasă propriile dosare. Există cazuri, nu?
Oft müssten aufgrund der wenigen noch erhaltenen Akten ganze Fälle rekonstruiert werden, eine mühsame Arbeit, für die das geschulte Personal fehlt. Doch auch wenn aufgrund fehlender Dokumente nicht mehr jedes Verbrechen nachvollzogen werden kann, klar ist, dass es sie in exorbitanter Zahl gegeben hat. Wer wissen will, wie die Securitate operiert hat, wie sie mit ihren grausamen Methoden Menschen zerstört und ihren Widerstand gebrochen hat, der fährt von Bukarest aus 10 Stunden nach Norden. Besuch in Sighetu Maramăției, kurz Sighet. Hier, unmittelbar an der Grenze zur Ukraine, befindet sich eines der ehemals schlimmsten Gefängnisse der Securitate. Heute ist darin eine Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus untergebracht.
Over here the pictures, they are all political prisoners. There are many pictures during prison, before prison.
Der Historiker Norbert Konrad führt durch die ehemalige Strafvollzugsanstalt. Er deutet auf Bilder von politischen Gefangenen, die an den kahlen Wänden hängen. Manche werden im Sträflingsanzug gezeigt, halb verhungert, kurz vor ihrer Hinrichtung. Der Kerker ist ein Symbol des Grauens. Wenn man so durch die Gänge geht, läuft es einem kalt den Rücken hinunter. Die Zellen sehen noch genauso aus wie zu Zeiten der Diktatur.
The doors are still original. You see, they were eating inside the cell. There was no canteen.
Nicht einmal zum Essen wurden die Häftlinge rausgelassen, erklärt Norbert. Die totale soziale Isolation. Am Tag mussten die Gefangenen in ihren Zellen stehen, durften sich nicht auf die Holzbritsche legen. In der Nacht schliefen sie bei eingeschaltetem Licht. Manche waren angekettet in Dunkelzellen oder mussten nackt auf dem kalten Boden ausharren.
Also during the day, it was not allowed to lay down in the bed.
Das Gefängnis in Sighet war bis 1989 wegen seiner besonders strengen Haftbedingungen berüchtigt. Hier hielt das Regime gewissermaßen die Elite der Gefangenen fest.
Because of the prisoners who were here. They were very famous, high-ranking prisoners.
Regimegegner, Bürgerrechtler, Geistliche, Intellektuelle, deren Willen man brechen wollte, oder auch in Ungnade gefallene Militärs oder Parteikader waren hier inhaftiert. Der Volksmund sprach vom Gefängnis der Minister.
It was unofficially was called the prison of the ministers.
Und wer einmal in diesem Knast landete, hatte geringe Überlebenschancen. Die Haftbedingungen ohne Heizung, mit kargen Mahlzeiten und permanenten Schikanen der Wachmannschaft setzte den meist älteren oder kranken Häftlingen zu.
They were just left to die.
Sie wurden dem Tod überlassen, sagt Museumshistoriker Norbert Konrad. 18.000 politische Häftlinge kamen in rumänischen Gefängnissen und Arbeitslagern zwischen dem Kriegsende 1945 und der Revolution 89 um. Oft wurden die Familien nicht einmal informiert, wenn ein Angehöriger starb. Die Namen aller Opfer des Kommunismus sind im Garten des Memorials von Sighet in Steinmauern eingraviert. Die Postkommunisten von Ex-Präsident Iliescu versuchten lange, diese Gedenkstätte zu verhindern. Erst unter Emil Constantinescu konnte sie ins Leben gerufen werden. Wir treffen Emil Constantinescu, den ehemaligen Staatspräsidenten, im Café eines alten Theaters in Bukarest, um mit ihm, 25 Jahre nach der Revolution, über den Zustand seines Landes zu reden. Der hagere Mitsiebziger mit Bärtchen und Nickelbrille sitzt im Nadelstreifenanzug auf einem knatterigen Bistrostuhl und trinkt Mineralwasser. Er war von 1996 bis 2000 Präsident Rumäniens, folgte auf den Altkommunisten Iliescu und wird deshalb gerne als das erste wirklich demokratische Staatsoberhaupt bezeichnet. Doch Constantinescu hält sein Land für keine ausgewachsene Demokratie. Das Grundübel gehe auf die Zeit vor 89 zurück.
Societatea civilă în România nu se putea în România în mod specific nu se putea crea decât după căderea regimului de dictatură.
In Rumänien habe sich erst nach der Revolution langsam eine Zivilgesellschaft herausgebildet. In Polen oder Tschechien hätten die Untergrundbewegungen schon viel früher, also noch zu Zeiten der Diktatur, das Terrain vorbereitet.
In Tschechien oder in Polonia. Dissidenti erau arrestati după ce începeau acțiune.
Die dortigen Dissidenten seien von der Staatssicherheit erst behelligt worden, nachdem sie etwas in Bewegung gesetzt hatten, sagt Constantinescu. In Rumänien hingegen hat die Securitate solche Leute schon prophylaktisch eingekerkert, noch bevor sie überhaupt etwas tun konnten.
In România, pentru că toată populația era supravegheată de securitate, erau arestați înainte de a face ceva.
Emil Constantinescu fühlte sich nicht wohl in der Politik. Der Geologieprofessor konnte sich mit den Machtspielchen nicht arrangieren. Nach 4 Jahren schmiss er den Bettel hin, verzichtete auf eine weitere Amtszeit. Auf ihn folgte ausgerechnet sein Vorgänger, der windige Wendekommunist Iliescu. Er sei nicht primär an der Festigung seiner Macht interessiert gewesen, sagt Constantinescu fast entschuldigend, sondern er habe die Institutionen in den Dienst der Menschen stellen wollen. Immerhin seien sie 1989 für die Freiheit auf die Straße gegangen.
Die Populație era fericită să folosească libertatea de călătorie, de expresie, de presă.
Doch während der Präsident am Aufbau der Zivilgesellschaft werkelte, konnte sich die alte Nomenklatura unbehelligt um das materielle Erbe des totalitären Regimes kümmern und so die Basis schaffen für die noch heute tonangebende Oligarchie aus Politik und Wirtschaft.
În timp ce fosta nomenclatură și membrii poliției secrete construit oligarhia.
Die Nachwendegewinnler sicherten sich dank Wissensvorsprung und guten Kontakten die noch verwertbaren viele Stücke des maroden Staats. Und nicht selten sei ihnen dabei der Westen willig zu Diensten gestanden. Schließlich hätten westliche Firmen und Regierungen im Chaos der ersten Transformationsjahre vorzugsweise mit den altbekannten Gesichtern des ehemaligen Regimes zusammengearbeitet, ärgert sich der Ex-Präsident.
Și lucrând în colaborare cu companiile occidentale, pentru că îi cunoșteau și aveau încredere în ei.
Emil Constantinescu hält sich heute aus dem Tagesgeschäft heraus. Er beobachtet die Politik aus der Perspektive des Elder Statesman, der gelegentlich um seine Meinung gefragt wird. Ihn ärgert die Sprunghaftigkeit des Bukarester Politbetriebs. Und trotzdem blickt er mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft. Denn immerhin lasse das System jetzt Machtwechsel zu. Und langsam entdecken die Rumänen auch die Bürgergesellschaft. Diese ist grün angehaucht. In einer stillgelegten Fabrik an der Peripherie von Bukarest treffen sich Umweltaktivisten zum Erfahrungsaustausch. Sie entwickeln Strategien für künftige Protestaktionen. Vorne auf der Bühne stehen zwei der Organisatoren. Einer von ihnen ist Jurist und klärt die Aktivisten über den legalen Widerstand gegen die Staatsgewalt auf. Den Anwesenden wird eingeschärft, auf keinen Fall Gewalt anzuwenden. Ansonsten hätten die Sicherheitskräfte einen Vorwand, um zurückzuschlagen. Schon jetzt gehen diese nicht gerade zimperlich mit den Demonstranten um, wie in einem vorgängig gezeigten Dokumentarfilm zu sehen ist. Bei den Demonstrationen kommt es immer wieder zu Festnahmen, weil die Protestler nicht ins Konzept der Mächtigen passen. Sie verhindern, dass das große Geld ungehindert fließen kann. Seit längerem wird in Bukarest und anderen rumänischen Städten regelmäßig gegen die Ausbeutung natürlicher Ressourcen durch ausländische Multis demonstriert, gegen Schiefergasbohrungen, Küstenverbauungen, Waldrodungen und vor allem gegen das milliardenschwere Goldminenprojekt im siebenbürgischen Roșia-Montana. Vlad Ioachimescu ist der Kopf der Protestbewegung. Er ist froh, dass in Rumänien ein neues Umweltbewusstsein entsteht und die Roșia-Montana-Demos zur Sensibilisierung in der breiten Bevölkerung beitragen.
Iar cei mai mulți dintre protestatari au descoperit în campania Salvați Roșia-Montana datorită activiștilor cu vechime.
In Roșia-Montana plant ein kanadischer Konzern seit über 10 Jahren die Ausbeutung der dortigen Goldvorkommen. 300 Tonnen werden in den lieblichen Hügeln Siebenbürgens vermutet. Die Umweltschützer befürchten gewaltige Umweltschäden durch den Einsatz der hochgiftigen Substanz Cyanid bei der Goldgewinnung. Der Druck der Straße beginne aber zu wirken, sagt Ioachimescu. So hat der Senat, das Oberhaus des rumänischen Parlaments, einen Gesetzesentwurf der Regierung abgelehnt, der die Goldgewinnung erlaubt hätte. Die linke Regierung muss jetzt über die Bücher. Der Kampf sei aber noch längst nicht gewonnen, sagt Umweltschützer Ioachimescu, zumal der kanadische Konzern mit einer aggressiven Propagandastrategie und Finanzhilfen das Projekt vorantreiben will. Dass dabei auch Bestechungsgeld fließt, gilt als sicher, denn die Korruption ist omnipräsent in Rumänien. Die Menschen haben auch davon genug. Die Proteste hätten sich mit der Zeit dann auch immer mehr von einer reinen Umwelt zu einer generellen Antisystembewegung entwickelt, meint Vlad Ioachimescu. Korruption, das große Übel. Nicht nur in Rumänien, im ganzen ehemaligen Ostblock und weit darüber hinaus. Aber Rumänien ist gemäß Statistik ganz besonders anfällig. Es wird von Transparency International als eines der korruptesten Länder Europas aufgelistet. Doch die Menschen haben genug und die Justiz wird mutiger. Besuch bei der ANI, der sogenannten Integritätsbehörde. Horia Georgescu ist deren Chef. Der 37-Jährige durchleuchtet Politiker und hohe Beamte mit dem Ziel, Korruptionsfälle aufzudecken und Interessenskonflikten vorzubeugen.
We are verifying conflicts of interest to improve integrity and combat corruption through administrative means.
Öffentliche Amtsträger müssen neuerdings ihre Bindungen, Interessen sowie Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenlegen. Freilich ist kaum einer bereit, sich in die Karten blicken zu lassen. Dennoch habe sich die Situation in der letzten Zeit verbessert, sagt Horia Georgescu, was nicht zuletzt seiner noch jungen Behörde zu verdanken sei.
We have managed to assure the transparency that needs to improve in Romanian public system.
Der ANI sei es in den 6 Jahren ihrer Existenz gelungen, mehr Transparenz zu schaffen im öffentlichen System, etwa indem sie Amtsdirektoren, Parlamentsabgeordneten und auch Ministern Verstöße gegen das Integritätsgesetz oder sogar kriminelle Machenschaften nachweisen konnte.
And the actual steps to decrease our competencies is very aggressive.
Die Rhetorik der Politiker gegen die Korruptionsfahnder sei sehr aggressiv und laufend werde versucht, deren Kompetenzen zu beschneiden. Trotzdem attestiert die Politikanalystin Laura Stefan der rumänischen Justiz Fortschritte.
What matters is that the people are informed about the real nature of the business of public officials.
Dank der Arbeit der Integritätsbehörde wüssten die Leute nun besser Bescheid über die krummen Geschäfte der politischen Elite. Und dieser wiederum sei bewusst, dass sie sich nicht mehr alles erlauben könne. Als Schlüsselereignis bezeichnet Laura Stefan den Fall des ehemaligen Regierungschefs Adrian Nastase, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde und diese auch tatsächlich absitzen musste. Seither wissen die Politiker, es kann jeden treffen. Bisher hielten sie sich nämlich für unberührbar und vor Strafverfolgung sicher.
Everybody that occupies a public position thinks that they are untouchables.
Was verspricht sich eigentlich die Durchschnittsrumänin und der Durchschnittsrumäne überhaupt noch von der Politik? Die Bürger mussten schon so manche Enttäuschung über sich ergehen lassen. Natürlich ist Rumänien jetzt ein freies Land. Die Leute können tun, was sie wollen, einkaufen, was sie wollen und reisen, wohin sie wollen. Theoretisch. Im Alltag sieht das anders aus. Die meisten sind mit der Bewältigung des täglichen Lebens so sehr beschäftigt, dass sie keine Kapazität haben, um sich um anderes zu kümmern. Schon gar nicht, um den Politikern auf die Finger zu schauen und sie an ihre Versprechen zu erinnern. Die Rentnerin Melanie Petrescu ist auf Einkaufstour in der großen Markthalle im Zentrum von Bukarest. Frau Petrescu kauft einmal pro Woche hier ein. Sie vertraut den Frischprodukten mehr als der Ware vom Supermarkt. Allerdings ist der Einkauf auf dem Markt nicht billig. Die hohe Inflation treibt die Preise in die Höhe. Die bald 80-Jährige muss jeden Loi zweimal umdrehen. Ihre Rente beträgt 900 Lei monatlich, umgerechnet knapp 250 Franken. Heizkosten und Medikamente fressen fast die Hälfte weg. Mit dem Geld könne sie eigentlich nur einen halben Monat auskommen. Würde nicht der Sohn aus dem Ausland noch Geld schicken, käme sie nicht über die Runden, sagt die alte Frau. Melanie Petrescus Generation hatte in den harten Zeiten unter Diktator Ceausescu gelernt, mit wenig auszukommen. Doch nach der Revolution hoffte sie auf ein besseres Leben. Nun gibt es in den Läden zwar ein reichhaltiges Angebot, aber davon profitieren können die wenigsten. Dabei hat die linke Regierung die Renten wieder etwas erhöht, um die Pensionäre milder zu stimmen. Rentner machen ein wichtiges Wählersegment aus in Rumänien. Um das nötige Geld dafür aufzubringen, wurden Investitionen in die Infrastruktur reduziert. Sind das überzeugende Konzepte? Nein, sagt die betagte Frau, sie erwarte von den Politikern weitsichtige Planung, nicht kurzfristige Hauruck-Übungen. Gute Manager sollten das Land führen, Leute, die organisieren und etwas aufbauen könnten und nicht nur unerfüllbare Versprechen machten. Dass viele Menschen in Rumänien mit unrealistischen Botschaften zu verführen sind, leuchtet ihm nicht ein. Valentin Miron, Geschäftsmann. Miron steht auf der Sonnenseite des sozialen Spektrums. Er ist mit einer Beratungsfirma reich geworden und unterstützt jetzt junge Start-up-Unternehmen. In der rumänischen Politik gehe es immer nur darum, Geld zu verteilen, sagt Miron, für Renten, soziale Zuwendungen, Beamtenlöhne.
A huge portion of the domestic gross product is going to be spent for pensions, retirement funds and wages for the people working in the state.
Aber nie werde aufgezeigt, wie die Wirtschaftsstrukturen verbessert werden könnten, um den Arbeitsmarkt zu stärken, Geschäftsideen zu fördern oder die Steuerlast zu senken.
None of them tried to enhance the environment to nurture business ideas, to nurture entrepreneurs.
Denn nur die Schaffung von Arbeitsplätzen, erklärt Miron, sei wahre Sozialhilfe. Der Unternehmer im Business-Look mit perfekt gekämmten Haaren und glatter Rasur bezeichnet alle Politiker und Parteien in Rumänien als zu staatsgläubig. Der 47-Jährige hat kurzfristig wenig Hoffnung auf Besserung. Aber auf längere Sicht sieht er durchaus Vorteile für Rumänien. Das Land befinde sich ja immer noch im Aufbau und habe großes Potenzial, sagt Miron. Trete die alte Garde der Verhinderer dereinst ab und überlasse der Generation der Willigen und gut Ausgebildeten das Feld, so sehe er blühende Landschaften in Rumänien.
I think we have quite a good future on a long run.
Rumänien 25 Jahre nach der Revolution. Sie hörten eine Sendung von Mark Lehmann.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.